damit zum nächsten Akt dieses langen Wahlstückes, bei dem zwar im Moment die Reihenfolge der Parteien feststehen könnte und auch wer ganz vorne liegen könnte, aber deshalb noch längst nicht klar ist, wer in den nächsten Jahren die Hauptrolle spielen wird und auch nicht, wer wahrscheinlich die drei Parteien sein werden, die demnächst das Land regieren. Was klar ist, die Union hatte noch nie so wenig Stimmenanteile wie heute, möchte aber trotzdem die Regie übernehmen. Beginnen wir mit Jörg Schönborn. Neue Sendung, neue Zahlen. Wie ist der Stand?
Der Abstand wächst zugunsten der SPD, wenn auch in ganz kleinen Schritten. Hier ist die aktuelle Hochrechnung von Infratest DIMAP. Die sieht die Union jetzt bei 24,1, die SPD bei 25,9. Das sind jetzt 1,8 Punkte Abstand. Die AfD einen Punkt hinter der FDP. Die Linke hier steht weiterhin 5,0. Das ist aber kippelig, muss noch ein bisschen zittern. Die Grünen 14,7, jetzt wieder stabilisiert, andere Parteien 8,4. Und das heißt, dass die beiden im Moment politisch diskutierten Koalitionen, Jamaika und die Ampel, jeweils deutliche Parlamentsmehrheiten hätten. Jamaika wird mehrheitlich natürlich von Unions- und FDP-Anhängern gewünscht, die Ampel mehrheitlich von den rot-grünen Anhängern.
Wie ist die Basis des SPD-Erfolgs zu erklären und warum ist er nicht so hoch ausgefallen, wie sich das die Genossen vielleicht gewünscht hätten?
Ich gehe nochmal in die Wählerwanderung der SPD. Da sieht man nämlich schon ganz interessante Indizien. Wir wissen, das habe ich heute Abend schon häufiger gezeigt, dass die SPD vor allem von der Union und sehr stark auch von der Linken gewonnen hat. Aber, und das ist eigentlich unüblich bei einem SPD-Erfolg, den Grünen gegenüber gibt es Verluste. Sie hat also von der Seite nichts gewinnen können. Und das hat viel mit der Altersstruktur zu tun, die Olaf Scholz und seine Partei angezogen haben. Denn die Gewinne der SPD liegen hier bei den über 60, über 70-Jährigen. Bei den Jungen zwischen 18 und 34 hat sie sogar Verluste. Und das ist die Wählerschaft, die sehr klimaorientiert ist und deswegen bei den Grünen eben geblieben ist. Bei der SPD war das Hauptmotiv, das sind die Meinungen der Wählerinnen und Wähler, über 80%, es geht um sozialen Ausgleich. 70% sagen, sie hat erfolgreich sozialdemokratische Politik gemacht, das wollen wir belohnen. Und fast die Hälfte, 48%, sagt sogar, ohne Olaf Scholz hätte ich die SPD nicht gewählt. Und jetzt noch ein Blick auf das Gegenstück, auf die Union, die ihre Verluste zwar begrenzen konnte, aber trotzdem einen Negativrekord verzeichnet. Diejenigen, die sich am Ende doch haben mobilisieren lassen, sind hiervon überzeugt. Die Union verstehe einfach am meisten von der Wirtschaft. Das hier ist interessant. 71% der Unionswähler sagen, ich habe vor allem Union gewählt, um ein Linksbündnis zu verhindern. Und dann gibt es auch noch was, worüber ja heute Abend der Mantel des Schweigens gehüllt wird. Ein Drittel der Unionswähler glaubt, dass Markus Söder mit seinem Verhalten im Wahlkampf der Union geschadet hat. Aber darüber wird vielleicht später Abrechnung geführt.
Von der SPD, von einer Partei, die den künftigen Kanzler stellen will, kommen wir zu einer, die genauso erpicht darauf ist, dass der nächste Kanzler aus ihren eigenen Reihen kommt und das auch schon angemeldet hat, der CDU. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen sprechen. Herr Röttgen, CDU und CSU haben sich in den vergangenen Monaten als letzte Volksparteien gefeiert. Und nun?
Sie haben völlig recht. Das ist einer der beiden Aspekte. Der eine ist die Frage der Regierungsverantwortung, die wir anstreben. Aber das Ergebnis ist so, dass wir erheblich verloren haben und jetzt in einem Bereich sind, der ein klarer Auftrag ist. Wir müssen uns verändern, wir müssen uns entwickeln. Wir brauchen wieder eine viel stärkere Verankerung in allen Teilen der Gesellschaft. Und das ist eine klare Aufgabe, die uns die Wählerinnen und Wähler heute mitgegeben haben.
Ist das wirklich ein klarer Auftrag? Hat die Union mit diesen desaströsen Stimmenverlusten noch einen Anspruch aufs Kanzleramt?
Das ist wieder was anderes. Ich glaube, es gibt keinen Anspruch auf das Kanzleramt. Den gibt es nicht. Aber meine Behauptung ist, es gibt es für heute Abend für keine Partei und keinen Spitzenkandidaten. Alle die beiden Spitzenkandidaten der SPD und der CDU-CSU sind bei rund 25%. Das sind Ergebnisse, da kann man keine Ansprüche anmelden, sondern es geht jetzt darum, dass die beiden Wettbewerber, Union, die SPD, versuchen nachzuweisen, wer das bessere Bündnis für die riesigen Herausforderungen ist. Die andere Aufgabe ist die Verantwortung für die Partei, für die CDU als Volkspartei. Und das ist ein klarer Auftrag, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wir sind noch Volkspartei. Aber wenn wir uns jetzt nicht am Riemen reißen, thematisch, in der Ansprache von allen Teilen der Bevölkerung, junge Leute, städtisches Publikum, akademische Leute und so weiter, dann werden wir es nicht bleiben. Die Aufgabe besteht, unabhängig davon, in welcher Verantwortungsrolle wir uns wiederfinden, Regierung oder Opposition.
Ist Armin Laschet noch ein Parteivorsitzender? Er
ist der Parteivorsitzende und er ist jetzt derjenige, der für uns und mit anderen zusammen, wir haben ja heute im Präsidium im engsten Führungskreis zusammengesessen.
Aber kann er noch glaubwürdig Koalitionsverhandlungen führen mit diesem Ergebnis?
Wir führen die beiden Parteivorsitzenden, CDU, CSU. Er ist unser Spitzenkandidat, unser Kanzlerkandidat. Und wir als Partei werden mit den anderen Parteien sprechen, mit den Grünen, mit den Liberalen. Und bei den zentralen Themen darlegen, dass wir uns für ein modernes Bündnis halten. Nehmen Sie etwa die Europafrage, die Außenpolitik. Das kann ich nun wirklich beurteilen. Da sind die drei Parteien ein kohärentes Bündnis.
Dienstag ist Fraktionssitzung. Die gehen davon aus, dass Armin Laschet dort in der Fraktion ein starkes Mandat für Sondierungen und Koalitionsverhandlungen erhält.
Morgen ist der Parteivorstand, das Präsidium und auch in der Fraktion. Es ist das, was jetzt das Ergebnis uns ermöglicht, dass wir mit den anderen eine Mehrheit bilden. Wir haben darauf keinen Anspruch.
Aber Sie antworten jetzt nicht richtig, ne?
Nein, bekommen? Natürlich. Dieses Mandat wird es geben. Ohne Wenn und Aber, dieses Mandat wird es geben, dass wir mit den Grünen und den Liberalen versuchen, ein überzeugendes Bündnis zusammenzubekommen. Ich hab monatelang Wahlkampf gemacht, um zu sagen, für die Themen, die jetzt anstehen, ob es die Klimapolitik ist, die ja wirtschaftlich funktionieren muss, ob es die Selbstbehauptung Europas ist, ist meine Überzeugung, ist die CDU in der Lage, mit der CSU, den Grünen und der FDP ein gutes Bündnis hinzubekommen.
Das wissen wir noch nicht, wie das Endergebnis sein wird. Armin Laschet hat immer gesagt, er würde auch vom zweiten Platz aus Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen für ein Jamaika-Bündnis. Und die CSU hat im Vorfeld gesagt, also wenn der Abstand zu groß ist, und die Union dann doch hinten liegen würde, dann lieber in die Opposition. Finden Sie das auch?
Also meine Auffassung war, dass wenn eine Partei klar vorne liegt, dann hat sie ein Prä, Sondierungen zu führen. Das ist noch keine Entscheidung über eine Koalition. Aber ich glaube, man muss am heutigen Abend sagen, auch nach der Spitzenrunde, etwa der Spitzenkandidatenparteivorsitzenden, die stattgefunden hat, das ist jetzt ein Gespräch unter Gleichen. Wir haben natürlich unterschiedliche Stimmergebnisse, aber Frau Baerbock zum Beispiel hat ja ganz ausdrücklich abgelehnt, dass es jetzt einen gibt, der diese Gespräche moderiert und dirigiert. Das war an Olaf Scholz gerichtet. Ich glaube, dass sowohl die Grünen wie die FDP darauf aus sind, dass unter Gleichen, unter vier Parteien jetzt Gespräche geführt werden und sich nicht einer hervortut.
Aber Sie haben es wieder nicht richtig beantwortet. Wie weit muss der Abstand sein zur SPD, dass Sie sagen, nee, jetzt doch lieber Opposition, das bringt nichts?
Ich glaube, wenn es einen klaren Abstand gibt, dann gibt es ein gewisses Prä, diese Sondierungen zu führen. Aber dieser Anspruch, den Olaf Scholz erhoben hat, ist ja schon von den Grünen, von der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zurückgewiesen worden. Ich glaube, politisch ist das Entscheidende. Beide Bündnisse haben einen Mehrheitsstand der Dinge. Und jetzt geht es um die politische Übereinstimmung im Hinblick auf die wirklich unbestritten großen Fragen. Wer kann das hinbekommen? Und wir werden uns anstrengen, darzulegen, dass wir ein modernes Bündnis bei den großen Fragen mit den anderen in Übereinstimmung zusammenbringen können.
Danke für das Gespräch, Norbert Röttgen.
Ich danke Ihnen.
Das allerschlechteste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl ist die Summe einer miesen Ausbeute der CDU, aber eben auch eines kärglichen Erntefestes in Bayern, wo die CSU auch noch nie so mau war. Und gerade war der Vorsitzende der CSU bei mir im Studio, ein Gespräch mit Markus Söder. Herr Söder, was ist Ihr Anteil am schlechten Wahlergebnis der Union?
Ich glaube, der Anteil muss bemessen werden an dem am Schluss noch der Aufholjagd. Denn unser CSU-Parteitag, glaube ich, war die Wende. Wir lagen ja davor wirklich in einer sehr schwierigen Situation, und haben mit dem großen Engagement in Geschlossenheit, im Rückenwind für Armin Laschet, aber auch dem Hinweis auf die Kampagne, dass eine Linkskoalition nicht das Zukunftsmodell Deutschlands sein will, glaube ich, noch einen guten Beitrag
erbracht. Wie kann man diese massiven Stimmverluste jetzt versuchen, positiv zu drehen? Wie geht das?
Wir sind ja nicht zufrieden mit dem Ergebnis, das ist ja ganz klar. Wir sind in Bayern jetzt über 30 gekommen. Wissens zu wenig. Wenn man allerdings vergleicht mit dem Bundesergebnis, also die CDU ist, glaube ich, unter 20 im Moment, ohne das bayerische Ergebnis. Und was für uns, glaube ich, sehr wichtig ist, wir gewinnen nahezu alle Direktwahlkreise in Bayern, was schon ein Vertrauensbeweis ist. Aber klar, das ist zu wenig. Das müssen wir auch aufarbeiten, neben der Frage der Regierungsbildung.
Aufarbeiten.
Und schauen, was besser werden kann.
War es der falsche Kandidat? Fühlen Sie sich jetzt bestätigt, dass Armin Laschet der falsche war? Wir wissen, dass 19% der Unionswähler die Union wegen Armin Laschet gewählt haben.
Ob es dann bei mir anders gewesen wäre, das weiß man nicht. Verstehen Sie, das sind ja alles so Diskussionen, die sind, was wäre, wenn? Keiner weiß, wie ein Wahlkampf gelaufen wäre. Das ist Schnee von gestern. Wir haben einen Kandidaten. Und wir wollen jetzt eine gemeinsame Regierung bilden, damit Armin Laschet Kanzler wird. Da geht es nicht so sehr um die Person allein, sondern es geht schon auch um die neue Regierungsphilosophie. Ich glaube, dass man mit Grünen und FDP eine Regierung der Erneuerung voranbringen kann, der nach 16 Jahren einer Regierung und nach vielen Jahren großen Koalition neuen Schwung in unser Land bringt.
Ich weiß auch gar nicht, ob Sie der bessere Kandidat gewesen wären. Interessant ist, dass die Union in Bayern genauso viel verliert wie in NRW, nämlich 6%.
Aber deutlich vorne liegt.
Das stimmt, aber Sie haben trotzdem verloren. Das ist auch kein grandioses Ergebnis.
Ja, natürlich, das habe ich ja auch, glaube ich, gesagt. Wir haben auch keine Landtagswahl gehabt. Bei einer Landtagswahl, das hat man jetzt bei Frau Schwesig gesehen. Frau Schwesig erzielt ja deutlich mehr Stimmen für die SPD, weil sie kandidiert, im Vergleich zur Bundesebene. Ich glaube, das sind halt auch gerade bei Landtagswahlen, Persönlichkeitswahlen. Trotzdem, es reicht nicht. Wir müssen besser werden. Wir brauchen auch insgesamt in der Union neben der Regierungsfähigkeit, die wir herstellen müssen, immer auch eine eigene Erneuerungsdebatte, wo unsere Stärken liegen. Schauen Sie sich das Ergebnis in den neuen Bundesländern an. Das ist ein Ergebnis, das uns absolut nicht zufriedenstellen kann. Also wir haben da noch eine Menge auch an tiefen Arbeit vor uns und dann an psychologischer Aufarbeitung in der Union, um da kraftvoll auch in die Regierung zu starten.
Wenn die Union jetzt am Endergebnis doch sehr weit hinten liegen sollte, sollte sie dann das tun, was sie vor der Wahl gesagt haben, sich erneuern und in die Opposition?
Man kann sich eigentlich nur in der Regierung erneuern. In der Opposition gelingt es nie.
Aber Sie haben es ja gefordert vorher.
Zurück. Wir haben immer gesagt, Erneuerung ist Regierungsarbeit. Mhm. Wir brauchen natürlich auch neuere Ideen. Es gibt da so eine Menge an Themen in der Klima, in der Digitalisierung, in der Innovationspolitik. Da muss Deutschland ein Stück vorankommen,
heißt auch im gesellschaftlichen Aufbruch. Heißt Erneuerung auch, Armin Laschet hat kein starkes Mandat mehr, die Koalitionsverhandlungen zu führen?
Doch, natürlich. Wir werden zusammen jetzt beide Parteivorsitzende uns da einbringen. Und das, denke ich, ist das richtige Signal. Entscheidend kommt es ja nicht so in erster Linie jetzt auf die Union an, sondern es kommt darauf an, ob Grüne und FDP springen, auch aus ihren Komfortzonen herausgehen und bereit sind, auch alte Parteischablonen wegzulassen. Und ich habe die SPD jetzt einige Jahre in der Großen Koalition erlebt. Die war in der Regel immer ein Bremsklotz. Also wer glaubt, dass Frau Esken und Herr Walter Bojans die echten innovativen Burner der Zukunft sind, der wird sich schnell getäuscht sehen.
Es kommt sehr wohl auf die Union an. Bekommt Armin Laschet am Dienstag in der Fraktionssitzung ein unangefochtenes, starkes Mandat, auch von der CSU?
Nun, Armin Laschet hat vorhin in der Runde der Parteivorsitzenden, aus der ich jetzt gerade hergekommen bin, gesagt, dass er als Parteivorsitzender diese Aufgaben führen will und nicht als Fraktionsvorsitzender.
Und bekäme er von Ihnen ein starkes Mandat?
Ja, zunächst mal muss er ja selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt eine gute Aufstellung wählen, da haben Sie recht. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt schnell nicht über uns reden und über interne Fragen, sondern für die Partner bereit sind, auch stabil und solide zu arbeiten. Und wie gesagt, beide Dinge müssen wir schaffen. Wir müssen eine Regierung zustande bringen, die solid ist, aber auch ein bisschen sexy.
Danke, Markus Söder.
Gerne.
Und nach der wundenleckenden Union kommen wir jetzt zur strahlenden SPD. Auf der Berliner SPD-Wahlparty begrüße ich jetzt den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert. Guten Abend, Herr Kühnert.
Schönen guten Abend, Frau Miosga.
Wer hat denn diese Wahl gewonnen nach dem derzeitigen Stand der Hochrechnung? Die SPD oder Olaf Scholz?
Die SPD mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hat am heutigen Abend die Bundestagswahl gewonnen. Es ist kein bisschen zu verhehlen und wir schämen uns auch nicht dafür, dass Olaf Scholz ein Zugpferd der SPD in diesem Wahlkampf gewesen ist. Wir haben tiefe Demut davor, dass viele Menschen der SPD auch wegen Olaf Scholz und dem Zutrauen in seine Regierungserfahrung und seine souveräne Übersicht die Stimme gegeben haben. Aber wir haben auch das Selbstbewusstsein zu sagen, dass hier eine geschlossene Partei, die viel Kraft darin investiert hat, als eine Einheit dazustehen, eben auch Teil dieses Erfolgs ist.
Sie haben schon gesagt, Herr Kühnert, 48% der SPD-Wähler haben gesagt, dass sie die Partei ausschließlich wegen Olaf Scholz gewählt haben. Muss sich die SPD-Linke nicht der Realität stellen, dass die Wähler kein Linksbündnis in der Mehrheit mehr wollen, sondern die alte SPD für die alte SPD der Mitte, für die Olaf Scholz steht?
Koalitionsoptionen haben heute nicht zur Abstimmung gestanden, sondern nach einem langen Wahlkampf standen heute Parteien zur Abstimmung. Und da hat die SPD satte Zugewinne erzielen können und anscheinend von mehr als einem Viertel der Wählerinnen und Wähler das Vertrauen bekommen. Nicht nur, aber auch wegen ihres Spitzenkandidaten. Und das nehmen wir an, eben auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was man uns, glaube ich, zugestehen kann am heutigen Abend. Und für welchen Kurs wir stehen, das konnten ja alle Wählerinnen und Wähler vorher prüfen und sich dazu verhalten. Wir haben als erste Partei angefangen, am Programm zu arbeiten. Wir haben bereits am 1. März unser Wahlprogramm vorgelegt. Alle, die uns gewählt haben, wussten, dass sie sich mit ihrer Stimme auch für 12 Euro Mindestlohn, für mehr Verteilungsgerechtigkeit, für sozial gerechten Klimaschutz oder auch bezahlbares Wohnen einsetzen. Und deswegen gibt es jetzt auch gar nichts zu deuteln nach dieser Wahl, ob das ein Votum für mehr Links- oder mehr Mitte-Kurs gewesen ist. Es war von diesen Millionen Menschen ein Votum für die Sozialdemokratische Partei, ihren Kandidaten und ihr Programm.
Aber der Traum von einem rot-grün-roten Bündnis scheint jetzt ausgeträumt. Müssen auch Sie lernen, die FDP zu lieben und eine Ampelkoalition?
Also jenseits meiner eigenen Partei liebe ich sicherlich überhaupt gar keine andere Partei. Das kann ich Ihnen aber mit ganz großer Gewissheit versichern. Und ich
was
bin auch, wie glaube ich, eigentlich
Herr Kühnert,
alle in der
was
SPD.
Was sind denn die unverhandelbaren Positionen gegenüber den Liberalen?
Also zunächst mal sind wir noch gar nicht in Verhandlungen mit der FDP, weder am heutigen Abend hier in unserer Live-Schalte, noch wird das morgen der Fall sein, sondern wir haben das morgen in den Gremien zu beraten. Olaf Scholz hat für die SPD vor der Wahl, und das teilen wir auch alle, klargemacht, was für uns wesentliche Positionen bei einer Regierungsbildung sind. Mit uns geht es um sowohl Verlässlichkeit in der internationalen Politik, aber eben auch um stabile Staatsfinanzen. Und das war durchaus auch ein Wink in Richtung des Parteiprogramms der FDP, die nicht nach Auffassung von Kevin Kühnert, sondern nach Auffassung von führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ein ziemliches Voodoo-Programm vorgelegt haben. Steuer runter, auch für Superreiche, Investitionen hoch und gleichzeitig Schuldenabbau. Irgendwas davon wird so am Ende nicht funktionieren. Und wenn die FDP mitregieren möchte, dann wird sie sich, glaube ich, in den nächsten Tagen zu solchen Fragen nochmal verhalten müssen.
Die eigentliche Leistung, Herr Kühnert, war ja auch, dass der Hühnerhaufen SPD erstaunlich diszipliniert war. Bricht der Flügelstreit jetzt wieder aus?
Nein. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Wahlkampf ist eine Zeit der harten Auseinandersetzung. Damit müssen wir leben, damit können wir auch leben. Aber es sind schon viele Schmutzeleien in den letzten Wochen gewesen, die am Anfang lustig gewesen sein mögen, aber am Ende auch irgendwann ins eher Abschneidende übergegangen sind. Wir in der SPD haben viel Energie daran investiert, nicht nur uns als eine geschlossene Partei zu präsentieren, sondern wirklich auch eine zu sein. Wir haben das über unser Programm und über die Bewältigung von zum Teil langjährigen inhaltlichen Konflikten, Stichwort Hartz IV, Steuerfragen und Ähnlichem, gemacht. Und dieses Versprechen und diese Einigkeit, das gilt auch über den Wahltag hinaus. Heute Abend ploppt nichts auf. Niemand ist aus einem Kellerverlies befreit worden oder was wir nicht alles für Unsinn von der Konkurrenz in den letzten Wochen gehört haben. Sondern wer geglaubt hat, die SPD zerlegt sich nach dieser Wahl selbst, der wird sich noch wundern in den nächsten Wochen, wie geschlossen diese Partei ist.
Nicht aus dem Kellerverlies, sondern von der Wahlparty der SPD war das Kevin Kühnert. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen. Schönen Abend.
Ja, dieser Wahlabend begann mit zwei Herren, die, obwohl erst recht vage Ergebnisse vorlagen, schon mal in ein Duell gingen und erklärten, sie beide könnten doch der nächste Kanzler werden. Sowohl Olaf Scholz, dessen Partei jetzt vorne liegt, als auch Armin Laschet wollen eine neue Bundesregierung anführen. Diesen Job geben sie sich allerdings nicht selbst, sondern es sind die Grünen und die FDP, die wohl zuerst miteinander telefonieren, noch bevor sie den bislang üblichen Anruf eines Wahlgewinners erhalten, der zu Verhandlungen einlädt. Über den Tag, dessen Abend noch lange nicht zum Schlafen einlädt. Tom Schneider.
Eine der wenigen Gewissheiten des Wahltags manifestiert sich am Abend in der CDU-Zentrale neben Armin Laschet. Die Ära Merkel geht zu Ende und das für ihre Partei unter Schmerzen. Herbe Verluste, die der Parteichef wegen eines quasi Gleichstands mit der SPD irgendwie bekömmlicher machen will. An Aufgeben mag er nicht denken.
Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Denn Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert.
Ähnliche Prozentzahlen sorgen derweil bei der SPD für Jubelstürme. Olaf Scholz darf sich nach seiner Aufholjagd als Gewinner fühlen. Und auch wenn sein Vorsprung anfangs kaum messbar erscheint, er sieht deutlichen Regierungsanspruch.
Die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgern und Bürgern. Das ist ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das, was in dieser Wahl besprochen wurde und was wir vorgeschlagen haben, auch umgesetzt wird und wir uns politisch dafür stark machen.
Zwei, die weiter gern ins Kanzleramt würden, produziert also dieser Wahltag. Und wer da am Ende wie viel zu wollen hat, scheint wie selten zuvor von den kleineren Parteien abzuhängen. Von den Grünen etwa, der Partei, denen die Wählerinnen und Wähler die meisten Zugewinne bescherten. Annalena Baerbocks Projekt Kanzleramt mag unerreichbar sein, doch ohne sie wird wohl keiner ins Kanzleramt einziehen.
Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne, eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft.
Am Abend bei der Berliner Runde beginnt direkt das Werben um die Gunst. Die Union macht deutliche Avancen an die Grünen. Der FDP-Chef erinnert, dass er als nötiger Dritter im Bunde auch die Koalition prägen will.
Mit unserem Einsatz für Technologieoffenheit, für die bürgerlichen Freiheitsrechte, für eine Stärkung unseres wirtschaftlichen Aufschwungs, so ist meine Erwartung, dass sich auch dieser Gedanke in einer nächsten Koalition wiederfindet.
Die AfD muss Stimmenverluste hinnehmen, schuld sei der Wahlkampfverlauf.
Über die wirklichen Probleme, über Rente, über soziale Probleme, über Benzinpreise, über Inflation wurde kaum diskutiert.
Niedergeschlagen heute Abend die Linke. Nahe der 5%-Hürde helfen ihr möglicherweise nur Direktmandate in den Bundestag.
Wir haben deutliche Verluste zu verzeichnen. Und wir haben uns alle miteinander ein besseres, ein anderes Ergebnis gewünscht.
Der CSU-Chef sieht in ihrer Schwäche auch ein Signal für die Regierungsbildung.
Schauen Sie, es gab ja lange dieses Modell Rot-Rot-Grün. Das hat heute schon eine Klatsche bekommen. Die Deutschen möchten nicht Rot-Rot-Grün.
Scholz beobachtet vor allem aufmerksam und mag wohl hoffen, dass sich sein hauchdünner Vorsprung in der Nacht vergrößert. Ab jetzt wird in Berlin in viele Richtungen sondiert.
Was wir unbedingt noch nachholen wollen, ist der Blick zu den Landtagswahlen. Denn sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin galt es heute, noch mehr Kreuze zu machen. Während im Norden, in Schwerin, schon recht schnell feststand, dass die SPD einen haushohen Sieg holt und Manuela Schwesig Ministerpräsidentin bleiben kann und sich deshalb gebührend feiern ließ, stand in der Hauptstadt den ganzen Abend dagegen die Siegerin nicht fest. Wer also in Berlin künftig an der Spitze stehen könnte. Ob die Grünen mit Bettina Jarasch, die sich schon ausgelassen über die Zugewinne der Grünen freute, oder die SPD mit Franziska Giffey, die ebenfalls regierende Bürgermeisterin werden will. Da wollen wir jetzt ganz schnell nachfragen, ob es mittlerweile eine Entscheidung gibt, Jörg Schönborn.
Ja, dem Ergebnis kommen wir näher und der Abend ist auch in Berlin freundlicher geworden im Verlauf der Auszählungen für die SPD. Auch wenn Franziska Giffey insgesamt natürlich ein deutlich höheres Ergebnis erhofft hatte. Die SPD ist aber jetzt mit 21,8% doch in guter Aussicht stärkste Partei auch in Berlin zu sein. CDU 18,2, Linke 14,2, die Grünen 19,4. Das hat sich gedreht, ist mittlerweile ein deutlicher Abstand zur SPD. Die AfD mit erstaunlich deutlichen Verlusten, FDP fast unverändert. Was heißt das für den Senat in Berlin? SPD und Grüne werden, anders als es zunächst am Anfang des Wahlabends aussah, nicht miteinander ein Zweierbündnis eingehen können. Mit der jetzt ebenfalls regierenden Linken würde es aber deutlich reichen. Gut möglich also, dass in Berlin also die Dinge bleiben, wie sie sind. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch eine freundliche Entwicklung für die SPD, die so nicht absehbar war. Die ersten Hochrechnungen sahen die SPD noch eher im Bereich von 38-39%. Im Moment steht sogar eine 4 vorne, 40,1. Das wäre nochmal ein symbolischer Erfolg, macht den Abstand zur AfD 16,8, zur CDU 13, zur Linken 9,9 nur noch größer. Achtungserfolge für Grüne und FDP, die beide den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Regierungsbildung, das sieht man allein an der Größe der Türmchen, ist relativ einfach in Schwerin. Die SPD kann sich kleinere Partner aussuchen. Die CDU, mit der sie regiert, ist dann möglicherweise wieder erste Wahl. An einer Mandatsmehrheit, Karin, wird es jedenfalls nicht mangeln.
Danke, Jörg. Und nach diesen beiden Landtagswahlen und erst recht nach der im Bund wollen wir diese Ergebnisse und deren Folgen noch einmal einordnen lassen. Und dabei hilft uns Tina Hassel, die Leiterin unseres Hauptstadtstudios. Tina, wie groß ist die Erschütterung in der Union über dieses Wahlergebnis?
Das ist ein Beben, Karin. Das ist ein absolutes Beben. Und auch wenn heute alle Kontenance bewahren und die Devise aus dem Adenauerhaus ja lautet, wir lassen uns nicht nochmal auseinander dividieren, wir stehen jetzt erstmal, betone ich, zusammen, ist das natürlich bitter. Ich meine, die Union scheint im Moment zumindest hinter der Partei zu liegen, die man ja schon aus Unionssicht gar nicht mehr ernst genommen hat. Die hatten sich ja eingestellt auf ein Rennen gegen Grün. Und das ist wirklich etwas, wo jetzt im Moment noch alle still sind, weil man guckt, ob vielleicht Armin Laschet doch eine Regierung noch bilden kann. Wenn ihm das nicht gelingt, glaube ich, wird es richtig ungemütlich.
Nun hat die Union immer noch den Anspruch, die Regierung auch bilden zu wollen, selbst wenn sie sich auf dem zweiten Platz verstetigt sozusagen. Dennoch, was ist in deinen Augen die wahrscheinlichste Koalition im Moment?
Das Wahrscheinlichste ist, dass jetzt die beiden Wahlgewinner, muss man sagen, nämlich die Grünen und die FDP und Wahlgewinner, vor allem wenn man auf die Erstwähler, auf die Jungen guckt, dass die jetzt erstmal miteinander reden. Das hat sich heute Abend ja schon abgezeichnet. Beide haben sich da die Bälle zugeschmissen und das wird schwierig, aber falls das auf großen Themen gut laufen könnte, und da gibt es neben vielen, vielen Differenzen ja durchaus auch Dinge, wo man zusammengehen kann, also Rechtsstaatlichkeiten, modernes Einwanderungsgesetz etc. Also wenn die zusammen kämen, könnten die sich fast den Kanzler aussuchen, der unter ihnen dann Kanzler ist, sag ich mal überspitzt. Und insofern, ich persönlich glaube, das ist völlig offen, aber die beiden machen jetzt erstmal und sprechen jetzt erstmal heute untereinander.
Finden da schon Gespräche statt?
Ja, es gibt schon Gespräche. Wir können auch sagen, durchaus hier am Rande in der einen oder anderen Ecke des Hauptstadtstudios. Heute waren ja viele hier. Die haben schon miteinander gesprochen. Die wurden auch teilweise angerufen. Die Grünen sind auch schon von der SPD angerufen worden. Aber auch das haben die ja klargestellt. Es gibt nicht den einen Starken, der einlädt zu Gesprächen, sondern es gibt zwei, die gucken, ob sie zusammenkommen.
Danke, Tina, für die Einschätzung. Ja, und die Bundestagswahl und was nun aus ihr folgt, hier kommt die Meinung des ARD-Chefredakteurs Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Deutschland hat gewählt, aber Deutschland hat noch keine Ahnung, was es für eine Regierung kriegt. Deutschland hat auch keine Ahnung, wer Kanzler wird, nicht mal wer die besseren Chancen hat. Ein Land auf der Suche nach einer Merkel-Nachfolge und die Suche ist mit dem Wahlabend nicht zu Ende. Das hätte vor einem halben, dreiviertel Jahr noch niemand geglaubt, dass die SPD zurück ist auf Augenhöhe als Alternative zur Union. In Wirklichkeit ist es Olaf Scholz, der zurück ist im Spiel. Fast die Hälfte der SPD-Anhänger sagt, ohne Scholz würden sie die SPD nicht wählen. Schön für ihn, aber bitter für die SPD. Für stramm linke Träumereien gibt es keine Mehrheit. Wenn ein Kanzler Scholz erfolgreich sein soll, muss sich nicht Scholz auf die Partei zubewegen, sondern die Partei auf Scholz. Nur dann könnte es mit der FDP und einer Ampel funktionieren. Aber auch ein Kanzler Laschet ist denkbar, obwohl das Ergebnis desaströs für die Union ist. Wer vor ein paar Monaten noch 40% holen wollte, der müsste bei um die 25 eigentlich sofort zurücktreten. Stattdessen stellt sich Laschet jetzt hin und mit ihm die Union und sagt, seht mal, grandiose Aufholjagd, ob Erster oder Zweiter, ist egal, wenn wir irgendwie eine Mehrheit kriegen, dann führen wir auch die Regierung. Es ist Laschets einzige Chance, sich an der Parteispitze zu halten, Kanzler oder Katastrophe. Wer Kanzler wird, das entscheiden höchstwahrscheinlich Grüne und FDP. Da steht ein Wettrennen bevor. Gelingt es Union und FDP, die Grünen auf ihre Seite zu ziehen? Oder gelingt es SPD und Grünen, die FDP auf ihre Seite zu ziehen? Werden beide Bündnisse sondiert, parallel oder nacheinander? Weil so vieles unklar ist, kann es auch diesmal wieder lange dauern, bis wir eine neue Regierung haben.
Die Meinung von Oliver Köhr. Und nach der sportlichen Veranstaltung Bundestagswahlen kommen wir nun zu Sieg und Niederlage in der Fußball-Bundesliga und zu Patrick Hallatsch in Hamburg.
Ja, vielen Dank. Und wir beginnen mit großen Gefühlen in Freiburg. Da ist heute die ein oder andere Träne geflossen, trotz des klaren Erfolgs gegen Augsburg. Denn es hieß Abschied nehmen von einer Kultstätte. Das altehrwürdige Dreisamstadion hat ausgedient. Nirgendwo war die Bundesliga so anders wie im Breisgau. Nirgendwo waren die Fans gefühlt näher dran am Geschehen. Nicht nur deshalb sprechen viele von einem Mythos. Der weicht jetzt nach 67 Jahren einer modernen Arena und deshalb übermannten auch Freiburgs Trainer die Gefühle.
Was für ein emotionaler Moment für Christian Streich nach dem letzten Spiel im Dreisamstadion. Seit 25 Jahren ist er beim SC Freiburg, seit 9 Jahren Cheftrainer. Schon bei Anpfiff zelebrierten die 14.400 in der ausverkauften Arena den Abschied gebührend. Nach 67 Jahren verlässt der SC seine alte Heimat mit einer eindrucksvollen Vorstellung. Die 6. Minute, die Freiburger in Rot, Höhler stark auf Günther und Lukas Kübler mit seinem ersten Bundesligator für die Freiburger. Der FC Augsburg überrumpelt, die Freiburger aggressiver, spielstärker. Eggestein, Höhler 2:0, die 25. Minute. So schön kann Abschiedsstimmung sein. In der 34. Minute entscheidet Schiedsrichter Dingert auf Handspiel im Strafraum. Grifo souverän beim Elfmeter. Das 3:0 ist das 999. Bundesligator im Dreisamstadion. Das 1000. fällt nicht mehr. Der SC Freiburg verabschiedet sich mit einem Sieg und viel Emotionen aus alter Wirkungsstätte.
Das Stadion geht schon in die Geschichte ein. Die Fans haben es natürlich auch zu dem gemacht, was es war.
Beim Abschied ist das Team von Christian Streich in dieser Saison nach wie vor ungeschlagen.
Im ersten Sonntagsspiel, da trafen 2 Kellerkinder der Tabelle aufeinander, Bochum und Stuttgart. Für beide Teams lief es zuletzt ja nicht besonders gut. Der VfL hatte gegen die Bayern gleich 7 Treffer kassiert. Der VfB hatte aus den letzten 4 Spielen nur 1 Punkt geholt. Beide hofften also auf Wiedergutmachung. Herausgekommen ist ein torloses Unentschieden und trotzdem gab es gefühlte Sieger.
Weder die Bochumer noch die Stuttgarter konnten wirklich zufrieden sein. Für den VfL nach der Klatsche bei den Bayern und 3 Niederlagen in Folge zumindest mal wieder ein Punktgewinn.
Wir haben das analysiert, wir haben gesagt, wir müssen munter putzen und jeder möchte für sich auch eine Reaktion zeigen und die habe ich auf jeden Fall heute gesehen.
In der ersten Hälfte der VfL zwar deutlich aktiver, allerdings auch nur mit wenigen guten Möglichkeiten, wie hier durch Löwen. Das Team von Bochums Coach Thomas Reis mit mehr Spielanteilen, aber die Partie vor der Pause insgesamt nur mit wenigen Highlights. Vor allem mit der Stuttgarter Offensive konnte VfB-Trainer Pellegrino Materazzo nicht zufrieden sein. Halbzeitstand 0:0. Kurz nach dem Wechsel landete der erste Torschuss der Gäste im Bochumer Tor. Doch der Treffer zählte nicht, das Handspiel von Mavropanos verhinderte die Anerkennung der Stuttgarter Führung. Danach dann wieder der Aufsteiger, die spielstärkere Mannschaft mit Chancen, aber im entscheidenden Moment ohne die notwendige Durchschlagskraft. Die Stuttgarter kamen nach einer guten Stunde durch Marmoush einem Treffer noch recht nah. Und auch der letzte Torschuss des Spiels durch die Schwaben, Massimos Versuch, symptomatisch für das spielerische Niveau der gesamten Partie. Am Ende ein ziemlich müdes 0:0, Punkteteilung zwischen Bochum und Stuttgart.
Die Tabelle, Spitzenreiter bleibt Bayern München, gefolgt von Leverkusen, Wolfsburg und Dortmund. Freiburg klettert auf Rang 5 und tauscht mit Mainz die Plätze. Die anderen 3 Teams, die heute im Einsatz waren, befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Stuttgart belegt Rang 13, Augsburg auf Platz 15, dicht vor den Abstiegsplätzen. Bochum ist weiter Vorletzter, Schlusslicht bleibt Fürth.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Russland vor Max Verstappen und Carlos Sainz. Bis kurz vor Schluss führt und bestimmt Lando Norris dieses Rennen. Als Regen einsetzt, kommt es zu einer dramatischen Wendung. Bei nur noch schwer zu befahrener Strecke trifft Norris die falsche Entscheidung. Er lässt nicht wie die Konkurrenz schnell auf Regenreifen wechseln und muss diese ziehen lassen. Norris fällt zurück und schafft es nicht mal mehr aufs Podium. Lewis Hamilton übernimmt mit seinem 100. Grand Prix-Sieg die Führung in der Weltmeisterschaft.
So, fehlt uns natürlich noch das Wetter. Ja, die Politik rüttelt sich heute Abend neu. Carsten, jetzt bitte bewährte Wetterbeständigkeit.
Sehr gerne, aber einmal rütteln gibt's auch beim Wetter. Wer jetzt zum Beispiel in Oberfranken noch unterwegs sein sollte, aufpassen, Starkregen und Gewitter sind dort angesagt. Ansonsten schauen wir auf die Aussichten für die nächste Zeit und da übernimmt ein großes Tiefdrucksystem über dem nördlichen Atlantik. Morgen kommt ein erstes Wolkenband mit Regen bei uns herein, eine erste Kaltfront, danach nicht mehr so hohe Werte und in loser Folge werden in den nächsten Tagen immer wieder neue Tiefausläufer Richtung Deutschland gesteuert. Aber jetzt blicken wir mal konkret auf die Nacht. Hier haben wir noch diese Gewitter und Regenschauer, die ich auch gerade angesprochen habe mit Oberfranken, die bewegen sich unter leichter Abschwächung langsam in den Nordosten. Dahinter klart es auf nach Nebelauflösung. Morgen hier genau in diesem Streifen zwischen diesen dicken Wolken und dem nachfolgenden Regenband. Hier gibt es auf jeden Fall Sonnenschein. Erst am Abend setzt neuer Regen mit vereinzelten Gewittern im Westen und im Nordwesten ein. Das ist schon sozusagen dieser wechselhafte Witterungsabschnitt, den wir in den nächsten Tagen bekommen. Die Temperaturen nachts meistens 10 bis 16 Grad. Ja, und tagsüber morgen alle nochmal raus. Es dürfte der wärmste Tag der kommenden Woche sein, denn es gibt noch einmal verbreitet Temperaturen von mehr als 20 Grad. 20 bis 23 Grad in Magdeburg und auch in Freiburg sind es rund 24 Grad. Die weiteren Aussichten, und da sehen wir, es ist nicht alles schlecht. Am Dienstag vor allem im Westen und in der Mitte viel Sonnenschein, im Osten etwas Regen. Am Mittwoch kommt dann im Westen und Nordwesten das nächste Tief heran mit nächsten Schauern und Gewittern. Und die Temperaturen an beiden Tagen eher so 17 bis 21 Grad.
Danke, Carsten Schwanke. So, jetzt noch einmal kurz durchatmen. Dann macht Titel, Thesen, Temperamente. Hier weiter mit einem besonderen Blick auf Angela Merkel und ihre Kanzlerinnenjahre. Und danach, so gegen 23.40 Uhr, sind wir wieder hier mit den Tagesthemen, dann moderiert von meinem Kollegen Helge Fuß. Ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Abend.